Ich freue mich auf ein Interview mit dir heute und mein heutiger Gast ist Genoveva Dünzinger. Sie ist Heilpraktikerin für Psychotherapie, Paar- und Sexualtherapeutin und beschäftigt sich intensiv mit den Themen Intimität, Beziehung und erfüllte Sexualität. Außerdem hat sie ihren eigenen Podcast Liebesknistern, Sexualität und glückliche Beziehung. In dem war ich übrigens auch schon mal zu Gast. Und sie spricht in diesem Podcast offen und fundiert über genau die Themen, über die sonst oft nicht so offen und ehrlich gesprochen wird. Und ich kann einfach sagen zu Genoveva, sie ist nicht nur fachlich stark, sondern auch menschlich einfach eine tolle Gesprächspartnerin. Das heißt, ich dachte mir, zu dem Thema, wenn Sinnlichkeit fehlt, was unerfüllte sexuelle Bedürfnisse in Beziehung mit uns machen, rund ums Lebensmotiv Sinnlichkeit gibt es keine bessere Gesprächspartnerin als Genoveva. Ich freue mich total, dass sie heute hier ist und ich würde sagen, wir legen mal mit dem Interview los. Endlich Ruhe im Kopf. Ist es das, was du dir auch schon so lange wünschst? Kennst du diese Stimmen in dir, die dich immer wieder in benachteiligte Situationen bringen und dich von einer besseren Lebensqualität abhalten? Kennst du diese gefühlte Selbstsabotage, wo du dir nicht erklären kannst, warum sie immer wieder auftritt? Dann bist du in diesem Podcast genau richtig, denn mit deiner Gebrauchsanweisung zeige ich dir, wie du einen Weg in das Leben findest, was du verdient hast. Genoveva, ich freue mich, dass du da bist. Wie geht's dir?
Ah, ich freue mich auch, dass wir uns sehen. Ja, Erkältungszeit jetzt gut überstanden. Wieder ganz gut. Wie ist bei dir?
Ja, mich hat es ja auch übel erwischt. Kehlkopfentzündung, also war echt nicht schön. Es war irgendwie auch so eine Phase, wo es irgendwie so alle da niedergerafft hat, ne?
Ja.
Manchmal ist das ja so. Aber wir sind nicht leise zu kriegen. Jetzt sitzen wir schon wieder hier und sprechen. Und zwar über ein ganz tolles Thema. Und ich wollte mal eine Beobachtung mit mir teilen, mit mir auch, aber mit dir vor allen Dingen. Alle, die jetzt zuhören und sich vielleicht schon haben ihre Gebrauchsanweisung erstellen lassen von mir, können jetzt ja mal so ein bisschen in sich gehen. Ich erstelle eine Videoauswertung, interpretiere die Lebensmotive und da kommt ganz oft Feedback. Gott sei Dank echt immer positiv, aber natürlich auch du zu dem habe ich ein Beispiel und zu dem. Und dann gibt es das Lebensmotiv Sinnlichkeit, was den Wunsch nach einer erfüllten Sexualität anzeigt. Und dazu würde ich sagen, höre ich maximal auch nur irgendwas in 5% aller Fälle. Also wirklich, wenn es hochkommt. Ansonsten wird das quasi unter den Tisch fallen gelassen. Ich würde jetzt einfach behaupten, das ist relativ normal. Aber frag mich natürlich trotzdem, warum ist dieses Thema, was ja irgendwie in einer Partnerschaft wichtig ist und ja auch alle betrifft, warum ist das eigentlich so ein Thema, was immer so gerne totgeschwiegen wird und unter den Tisch fallen gelassen wird? Hast du dafür eine Erklärung gefunden?
Ah, ja. Also ich meine, eine Sache ist natürlich, wer lebt uns das dann vor? Also ne, es gibt ja also es ist ja jetzt kein übliches Gesprächsthema unter Freunden oder irgendwie so casual. Ich glaube, dadurch fällt es schon oft einfach hinten runter. Und es ist ja auch was wir irgendwie auch schützen wollen. Ne? Also wenn wir jetzt so überlegen, unser Leben ist ja schon so ein bisschen öffentlicher geworden, wenn man jetzt so zum Beispiel auf Social Media privat auch ist und sowas. Und das Thema Sexualität muss man sich ja schon genau überlegen, ob man das da jetzt in irgendeiner Form auch nur andeuten möchte. Ich denke, dadurch ist so auch in der öffentlichen Wahrnehmung für eine normale Privatperson eigentlich klar, dass das irgendwie nicht stattfindet, oder? Also so, das ist schon, ja, das ist, glaube ich, ein wichtiger Faktor. Und ja, dann ist es, muss ich ja sagen, bei mir schon eher so, zu mir kommen ja jetzt die Leute, die dann sagen, so mit dir möchten wir jetzt aber darüber reden. Und ja, dann ist es dann natürlich schon auch auffällig, wenn man so über bestimmte Aspekte redet und dann einfach so fragt, ja, haben Sie sich das schon mal gesagt gegenseitig? Und dann kommt so raus, ja, selbst innerhalb der Partnerschaft werden bestimmte Themen einfach nicht ausgesprochen. Aber ich denke auch durchaus aus dem Ding heraus, weil wir es nicht so gelernt haben, oder? Also mit von wem lernen wir über Sexualität zu sprechen? Das ist irgendwie, ja.
Total. Das muss ein Faktor sein, weil ich tatsächlich letztens in einem Coaching mit einer Brasilianerin gesprochen habe und die mir erzählt hat, das ist ihr total aufgefallen, dass in Brasilien ist das ein ganz normales Thema, da ist alles offen, da wird darüber gesprochen und hier, sie meinte, klar aus der Wahrnehmung auch zu Recht, echt deutlich verklemmter und da habe ich gedacht, ach guck mal, das muss... Also wie du sagst, das muss irgendwo wahrscheinlich mal aufgebrochen werden. Irgendeine Generation muss sagen, so, jetzt ist Schluss, jetzt machen wir die Tür auf. Und dann muss sich das irgendwie in der Gesellschaft hier in diesem Land festigen.
Voll. Also ich meine, man sieht ja schon auch, es gibt auf Social Media schon noch InfluencerInnen, die das Thema irgendwie auch neu aufgreifen und auch viel Aufklärungsarbeit machen und viel auch so, ja, so Annahmen irgendwie so hinterfragen, die es gibt. Also es gibt da schon, denke ich, auch spannende Entwicklungen. Aber klar, man muss ein bisschen gucken, wie wird sich das so auswirken, ne?
Ja, ja. Mal gucken, was die nachfolgenden Generationen da so machen, ne? Schön die Verantwortung. Ja. Wegschieben. Pass auf, es ist ja aber auch so, ich frage dich jetzt mal nach deiner Erfahrung, du hast deutlich mehr Erfahrung als ich in dem Bereich. Es ist ja aber nicht nur so, dass nicht drüber gesprochen wird, sondern es ist ja irgendwie auch, ich sag mal, ein Thema oder auch kein Thema in dem Fall in vielen Partnerschaften, denn ich finde so dieses Bild, dass das beobachte ich nicht nur, sondern das höre ich auch dann sehr selbstreflektiert in Coachings von diesem: Oh, das ist nach außen das perfekte Paar, Dream Team, da funktioniert alles. Und die Paare selber würden vielleicht auch sagen, wir sind auch ein gutes Team, das klappt alles gut und Vertrauen ist auch da. Aber so beim Blick hinter die Kulissen, den ich ja in den Coachings das ein oder andere Mal auch bekomme und du natürlich die ganze Zeit gefühlt, da kommt dann so dieses, ja, aber dieses Thema findet entweder nicht mehr statt, macht mich irgendwie unzufrieden. Und ist vor allen Dingen auch kein Thema mehr. Also es ist ja nicht nur etwas, was nur geheim gehalten wird, sondern es wird quasi für uns selbst offensichtlich auch geheim gehalten. Ich frage dich erstmal, würdest du da mitgehen oder hast du da eine völlig andere Wahrnehmung?
Ja, doch, voll. Also da steckt ja zum einen dieser Bias drin, dass wir immer denken bei Paaren, die... also zum Beispiel Paare, die beruflich erfolgreich sind, die attraktiv sind vielleicht und so weiter, denen unterstellen wir immer auch, dass sie auch ein perfektes Sexleben haben, so, ne? Und ja, so dieser Bias, und wenn man jetzt so innerhalb des Paares schaut, ja, also dass diese... Sorry, was war die Frage?
Naja, dieses... Nee, alles gut. Ich habe die Frage auch sehr lang gestellt. Ich stelle sie mal kürzer. Dieses nach außen hin funktioniert es. Innerhalb funktionieren wir auch als Team, Vertrauen und so weiter. Aber dieser Punkt Sexualität stimmt A nicht aus der Wahrnehmung der Person, die jetzt zum Beispiel zu mir kommt oder zu dir oder wo wir uns vielleicht auch mal im Freundes- und Bekanntenkreis austauschen. Und es wird aber auch nicht besprochen. Und ich würde jetzt einfach mal behaupten, das kommt relativ häufig vor.
Ja, doch, das kann ich schon bestätigen. Also ich habe eben auch öfter den Fall, dass Menschen zuerst einzeln zu mir kommen, dann stellt sich eigentlich heraus, das wäre eigentlich ein Paarthema. Also eigentlich müssten wir hier zu dritt sitzen und das besprechen, weil ja, weil es einfach ein System ist, ne? Und das wirkt halt zusammen. Und also das ist auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt. Es ist ja so, wenn wir so Unsicherheiten haben, so irgendwie, ja, vielleicht auch blinde Flecken, wo wir das Gefühl haben, da kann man irgendwie auch nicht gut recherchieren, da kann man jetzt auch nicht gut Freunde fragen dazu und so weiter, dann füllen wir diese dunklen Unklarheiten irgendwie so mit unseren Vorstellungen. Und die können halt oft, ja, recht destruktiv sein, ne? Also die können uns dann das Leben schwer machen. Und dann ist es, höre ich eben oft, dass Menschen dann auch schon so Konzepte haben, wie sie jetzt gerade in der Beziehung versagen oder wie das Gegenüber sie vielleicht nicht mehr attraktiv findet und so weiter. Einfach aus diesen Gedanken heraus, die so versuchen, irgendwie Sinn zu ergeben in der Situation. Und das ist schon ein sehr großer Aspekt der Probleme, die dann auftreten. Also oft sind die Gedanken, die wir über das ursprüngliche Problem haben, bringen das erst so richtig zum Laufen, ne? Dass es dann wirklich, wirklich auch große Auswirkungen hat. Also dass es dann wirklich dafür sorgt, dass sich zwei Menschen zum Beispiel in der Partnerschaft entfremden, weil man eben so in sich dann irgendwelche Konzepte schon so bildet. Woran liegt es jetzt und so? Ja.
Finde ich gerade voll den spannenden Punkt, weil ich wieder mal merke, das kenne ich halt auch echt vom Abnehmthema, dass diese negativen, destruktiven Selbstgespräche oftmals irgendwie sofort da sind und dann irgendwie auch die Oberhand übernehmen und am Ende, genau wie du es beschreibst, eigentlich irgendwann zum eigentlichen Problem werden. Da geht es irgendwann gar nicht mehr um das Ursprungsproblem, sondern dann ist das das Problem. Und ich fand irgendwie auch gerade ganz spannend, als ich dich habe so erzählen hören, da schließt sich ja eigentlich der Kreis zur Frage 1, ne? Weil wir machen es mit uns selber aus, weil wir denken, wir können nicht drüber sprechen. Wir haben gerade gefragt, warum spricht eigentlich keiner drüber? Und irgendwie ist das so ein in sich greifender Zirkel, ne?
Ja, total. Und dann kommt, glaube ich, auch noch ein Aspekt dazu, der halt super gefährlich ist oder ungut. Und das ist eben, wenn man sich jetzt anschaut, was sind denn die Sachen, die in der Öffentlichkeit stattfinden über Sexualität, dann ist das, also in der Öffentlichkeit in Anführungsstrichen, ne? Wenn ich jetzt ins Internet gehe und recherchiere, was kommt dann? Dann ist es halt ein großer Aspekt, ist halt Pornos, so. Das ist, wissen wir auch alle, wie der Großteil der Pornos heutzutage immer noch ist, so. Brauche ich jetzt nicht ausführen. Dann gibt's irgendwie diverseste Nachrichten über schlimme Gewalttaten in dem Kontext und was viel mehr gibt's noch? Es gibt vielleicht dann noch irgendwie Romantic Novels, irgendwas, also so, so die, was ist die Erzählung von Romantik eigentlich in unserer Öffentlichkeit, in der Gesellschaft auch so, was ist die Erzählung von Verliebtsein und Liebe in Filmen? Also da ist ja oft das sehr hitzig und auch so Konsens bisschen Fragezeichen und dann in dem Moment, wo sie sich küssen, endet die Geschichte so ungefähr. Also da gibt's irgendwie nicht so richtig Antworten auf diese Fragen, die dann so im Alltag aufkommen. Und wenn wir das dann aber mit sowas abgleichen, dann wird's natürlich doppelt problematisch irgendwie, ne? Also Porno hat halt mit partnerschaftlicher Sexualität nichts zu tun. Das sind erstmal Menschen bei der Arbeit, die zu Unterhaltungszwecken einen Film produzieren. Ja. Also, und das noch im besten Fall, ne? Im schlimmsten Fall ist es irgendeine illegale Gewaltaufzeichnung. Also es ist halt, oder halt komplett KI generiert.
Total. Ja, also da. Sagen wir mal so, also es gibt schon echt einige Ursachen, warum dieses Thema so ist, wie es ist. Das heißt, wir beide werden jetzt hier die Antworten finden und liefern. Ich muss sie jetzt versuchen zu entdecken. Du hast gerade ein paar ganz tolle Punkte angesprochen, die werde ich mir gleich alle auch noch aufgreifen. Also zumindest versuche ich es. Was ich einmal zwischenschieben würde, wäre dieses unerfüllte Sexualität, fehlende Nähe, zu wenig Zärtlichkeit. Hast du das Gefühl, dass das Frauen und Männer unterschiedlich wahrnehmen, dass das unterschiedlich was mit denen macht? Oder würdest du sagen, diese Schmerzpunkte sind eigentlich ähnlicher, als wir vielleicht denken?
Ja, also ich weiß, es gibt dazu diverseste Studien und alles Mögliche. Das Ding ist halt nur, man muss sich immer sehr genau anschauen, was haben die genau untersucht? Und deswegen gehe ich immer lieber von dem aus, was ich aus meiner Praxis kenne. Und da muss ich sagen, dass ich nicht so einen Schwerpunkt setzen kann zwischen Männern und Frauen, dass das so extrem verschieden wäre. Also es gibt durchaus einfach ein großes Leiden darin, wenn Menschen feststellen, sie werden nicht erkannt auf so einer auch körperlichen und sinnlichen Ebene. Und das kenne ich durchaus von beiden Seiten, ja.
Finde ich spannend. Hätte ich, glaube ich, auch nicht gedacht, witzigerweise, dass das so ist. Also danke fürs Teilen. Wir sind da voll auf einer Wellenlänge, weil ich sage auch immer, so manche Studie, ich habe jeden Tag mit dem Thema Abnehmen zu tun, da denke ich, wie kommen die eigentlich darauf? Also ich meine, ich erlebe es jeden Tag anders. Finde ich gerade total faszinierend. Was sind denn so typische Themen, wenn es das gibt, oder Fragestellungen oder Schmerzpunkte, mit denen die Menschen zu dir kommen?
Mhm. Also ein sehr typisches Thema, deswegen hat es auch so einen eigenen Titel, ist so die Forderungsrückzugsdynamik.
Mhm.
Also eine Person, ne, wünscht sich mehr gemeinsame Intimität, Sexualität. Manchmal ist auch nicht ganz klar, was davon, weil auch oft die Sprache noch gar nicht so ausgebaut ist, sich jetzt irgendwie so differenziert darüber auszudrücken, was genau ist hier eigentlich gewünscht. Geht es jetzt um rein sexuellen Akt oder würde vielleicht gemeinsame Berührung dem auch schon entgegenkommen? Und das finden wir dann so zusammen raus. Und um jetzt nochmal kurz die Dynamik zu beschreiben, also die ist dann eben, dass eine Person wünscht sich mehr und die andere Person zieht sich zurück, weil sie das Gefühl hat, sie kann das gerade nicht geben, vielleicht auch aus ganz anderen emotionalen Gründen, die müssen gar nicht innerhalb der Beziehung liegen. Aber es würde sich de facto für diese Person gerade nicht stimmig anfühlen, dem eben nachzukommen. Und dann entsteht eine Dynamik, in der die Person, die sich zurückzieht, quasi in eine quasi Machtposition kommt, weil es kommt ja dann nur noch zur Sexualität, wenn die Person, die sich zurückgezogen hat, eben quasi die Erlaubnis gibt, ne?
Mhm.
Dieser Druck, der dadurch entsteht, dass die Person weiß, das passiert nur, wenn sie sagt, also was ja erstmal gut ist, das ist ja wichtig, also Menschen, die sich darauf einigen, dass sie nur im Konsens Sexualität leben, so, das ist ja eine gute Sache,
ja,
und wichtig. Aber trotzdem ist das eben emotional für die Person oft dann auch schwierig, weil sie das Gefühl hat, ja, jetzt lastet das alles auf mir, und oft die Person, die fordert, zieht sich dann irgendwann nämlich auch zurück, weil die sagt, ich möchte nicht dauernd abgelehnt werden, das macht auch was mit meinem Selbstwert. Und ja, da entsteht dann so eine Dynamik, wo im Prinzip sich auch gegenseitige Vorwürfe aufbauen und oft auch die Person, die sich zurückzieht, sich selbst gegenüber. Und das sind dann, da entstehen so große Emotionen auch drumherum, ne? Da ist eigentlich, also in so einem Zustand ist dann so eine erfüllte, irgendwie sinnliche und zugewandte Begegnung kaum noch möglich. Also da muss man einfach dann woanders erstmal ansetzen. Also als jetzt direkt in der Sexualität, ne? Man schaut dann so, wie kann man sich überhaupt wieder begegnen? So.
Ja, da würde ich auch super gerne mit dir hingucken noch. Es ist total, also ich hoffe, wenn du hier zuhörst, du hörst gerade hier meine Gedanken rattern, weil ich finde, ich bin da gerade mal so emotional reingegangen in deine Beschreibung. Ich finde dann diesen Endzustand von meiner, ich glaube, zweiten Frage war es, wo ich gefragt habe, okay, dieses, wir sind ein Team und alles passt, nur dieses Thema wird irgendwie ausgeklammert. Mhm. Da kannst du ja fast sagen, das ist im negativen Sinne die logische Konsequenz, weil wenn sich so eine Dynamik entwickelt, kannst du dich ja entweder nur permanent daran aufreiben oder du räumst sie halt irgendwie beidseitig ab, als wäre sie nicht mehr da, was natürlich nicht richtig ist. Aber ich finde das gerade nach deiner Beschreibung total nachvollziehbar, dass so eine Dynamik irgendwie so enden kann. Und warum denn irgendwie auch keiner darüber spricht, weil sich irgendwie beide still und heimlich darauf geeinigt haben, dann machen wir jetzt mal schön den Deckel drauf, jeder für sich und machen das mit uns nur aus oder gar nicht oder keine Ahnung.
Genau, das ist dann Schadensbegrenzung auch einfach, ne? Ja.
Ich wollte gerade, oh Gott, ich hoffe, ich habe die Frage jetzt nicht vergessen. Ich wollte gerade an einen Punkt anknüpfen, als ich so deine Beschreibung, diese Rollen, die du beschrieben hast. Wenn du, wie hast du es genannt? Rückzug und Forderung, ne?
Forderung, ja.
Ja. Wenn wir jetzt uns eine Situation vorstellen, eine Person kommt zu dir, er schildert die Thematik und du machst einmal Fingerschnipp und das Paar sitzt vor dir. Würdest du sagen, dass beiden bewusst ist, in welcher Rolle sie sich gerade befinden? Also wirklich bewusst?
Doch, das würde ich schon. Also es ist schon oft so, dass es ist oft auch so, dass die Person, die sich zurückzieht, sofort von Anfang an sagt, ja, es liegt an mir. Und da hört man dann auch schon so raus, dieser Selbstvorwurf auch. Doch, das ist schon oft so, dass sie da sehr klar mit sich auch sind. Mhm.
Bedeutet also, wenn wir jetzt mal uns in die Hörenden reinversetzen, die vielleicht auch gerade sagen, das ist uns ja irgendwie beide ein Anliegen, ne? Wenn ich sage, oh, ich bin auch nicht zufrieden, wie das bei mir gerade so läuft, wäre ja vielleicht die erste Frage, die ich mir selber stellen kann. Korrigiere mich bitte, wenn du sagst, nee, so simpel ist es nicht. In welcher Rolle bin ich? Also hilft es mir, wenn ich weiß, oh, ich bin gerade, glaube ich, in der Rolle, ich ziehe mich zurück oder ich finde mich gerade in der Rolle der fordernden Person wieder? Macht das Sinn?
Ja, also ich glaube, es ist schon wichtig, sich nicht so zu sehr damit zu identifizieren. Am Ende ist es eben eine Rolle, die wir gerade einnehmen, also ja, wie ein Hut, den wir uns gerade aufsetzen in diesem Zusammenhang. Wir müssen uns, glaube ich, schon bewusst sein, wir dürfen und können da durchaus was ändern. Also ja, das ist ja dann eigentlich genau die Arbeit, so zu schauen, ja, wie können wir das aufweichen, ne? Was sind eigentlich vielleicht auch, also am Ende ist ja Forderung und Rückzug eine Strategie.
Ja.
Und die Frage ist ja, was für Bedürfnisse liegen denn unter dieser Strategie und was könnte es denn für Alternativstrategien quasi geben?
Genau. Ja, so ist jetzt den Spannungsbogen halten wir jetzt erstmal aufrecht. Da frage ich gleich nochmal nach. Ich würde tatsächlich gerne mal ein bisschen zurückzoomen an diesen Punkt, weil irgendwann fängt so eine Dynamik ja mal an. Also das ist ja, es geht ja irgendwo los und ich bin ja so ein Freund von diesen, sagt man das, Früherkennungssignalen? Keine Ahnung, ob es das Wort gibt. Also, ne, also da, wo ich denke, oh, jetzt muss ich vielleicht mal ein bisschen aufpassen. Wo geht das los? Also, weißt du, wo ich hin will? Also, wo könnten Paare gucken, oh, jetzt biegen wir irgendwie gerade links und rechts ab?
Ja, ich weiß nicht, ob man das so ganz allgemein gut formulieren kann. Also, es ist schon eben in dem Moment, wo ich das Gefühl habe, wie wir hier interagieren, das läuft irgendwie immer auf eine ähnliche Weise ab. Ich glaube, da ist dann auch erstmal egal, ist das jetzt genau die Forderungs-Rückzugsdynamik oder eine ganz andere.
Ja.
Aber wenn Dinge immer auf die gleiche Art ablaufen und ich so merke, das ist aber nicht ganz total, wie ich mir das wünschen würde, dann ist einem einfach immer die Frage so, lass das mal gerade wirklich auseinandernehmen. Lass mal kurz überlegen, was wir hier gerade machen oder ob wir das beide so wollen. Also jetzt zum Beispiel ein anderer Aspekt ist bei Paaren, die schon sehr lange zusammen sind, dass es oft eine Art der Auslebung der Sexualität gibt, die gut funktioniert und dann wird immer die verwendet. Mhm. Und das ist ja erstmal typisch menschlich effizient.
Ja.
Aber das ist eben auch was einfach Frust aufbauen kann im Laufe der Zeit. Ne? Also während die einen in der Routine die absolute Freude finden und so wissen, das ist was, worauf sie sich verlassen können, ist das für die anderen halt einfach nur schrecklich. Und die wünschen sich an einen anderen Ort währenddessen. Und dann fangen die womöglich eben nicht auch an, dann ausweichend zu werden und so. Ne? Und dann schaut man sich eben auch an, so, ja, okay, das ist eine Dynamik. Die machen das immer mit dem gleichen Ablauf, immer die gleiche Person initiiert die Sexualität. Es ist immer im gleichen Raum, immer in der gleichen, also so, ne, kann man jetzt in jedes Detail spinnen.
Ja.
Und genau, also immer wenn Dinge so eine gleichbleibende Dynamik annehmen, dann ist da irgendwie ein Energiesparmodus oder irgendwas ist da am Laufen, irgendwas, wo wir gerade nicht hinschauen wollen. Also im Grunde haben Dynamiken ja immer ein leichtes Spiel, wenn wir quasi nicht so ganz bewusst sein wollen, oder? Umso mehr wir gerade achtsam und bewusst und im Jetzt sind, umso mehr tun wir quasi ganz, ganz spontan die Situation aufgreifen. Ja.
Und ich suche immer noch so ein bisschen nach dem Ursprung, ne? So nach dem Anfang. Weil die Dynamik, die hast du, ich finde, super treffend beschrieben, weil das höre ich auch ganz oft. Ich sag's mal so flapsig, ne? Immer sonntags 13.30 Uhr nach dem Mittagessen irgendwie so dieses. Und die Frage ist da ja auch, wie ist es überhaupt dazu gekommen? Und ich würde jetzt mal vermuten, bitte korrigiere mich auf jeden Fall, ich stelle hier immer nur Behauptungen auf, dass wahrscheinlich irgendwann eine Phase in der Partnerschaft kommen kann. Sorry, ich denke jetzt gerade mal laut, ich widerspreche mir gerade selber im Kopf. Ich weiß aufgrund der Gebrauchsanweisung, dass es einfach eine durch die Ausprägung der Sinnlichkeit unterschiedliche Grundbedürfnisse in Sexualität geben kann. Es gibt einfach Menschen, die sagen von ihrer Persönlichkeitsstruktur, Sexualität ist mir generell nicht so wichtig wie andere Dinge. Und es gibt Menschen, die sagen, Sexualität ist mir das Wichtigste überhaupt, war irgendwie auch schon immer so. So, warum sage ich das? Weil ich jetzt gerade sagen wollte, dass die Sexualität vielleicht auch im Laufe der Zeit in der Partnerschaft an Bedeutung verliert, weil das ja oft auch, kann man das sagen, evolutionär so ist. Also ich glaube, wir kennen das alle. Wenn Menschen sich kennenlernen, ich sage es mal ganz, ganz spinnerig, fallen sie übereinander her. Und irgendwann nimmt das ja, also fällt ja alles so auf seinen Platz. Und dann sage ich immer so, und dann greifen die wirklichen Gebrauchsanweisungen. So, was stimmt nicht, dass es denn bei allen nachlässt? Weil natürlich bleibt jeder in seiner Ausprägung. Das heißt, diejenigen, die Sexualität schon immer als wichtig empfanden, da bleibt das so. Und die Person, die vielleicht gerade in der Kennenlernphase deutlich aktiver war, fällt auch wieder auf ihren Platz zurück, hat ein geringeres Bedürfnis. Also, jetzt habe ich viel drum herum gelabert. Gehen wir mal davon aus, dass eine Ursache sein könnte, dass Sexualität vermutlich mindestens auf einer Seite, ja, vielleicht an Bedeutung verliert. Kann das eine Ursache sein, wo es dann losgeht, okay, es ist nicht mehr so wichtig. Aber sie soll ja stattfinden. Und ich will das auch nicht aus dem Auge verlieren. Also es wird dann so verkopft und dann ist es so, okay, also auf jeden Fall irgendwie, es muss einmal die Woche sein, pass auf, da merken wir uns, Sonntag sind wir beide zu Hause und dass das so irgendwie anfängt, oder bin ich da jetzt völlig fernab der Realität?
Nee, das ist auf jeden Fall ein Aspekt. Also gerade auch dieses, das gehört irgendwie zu einer Beziehung dazu und deswegen achten wir darauf, also Sexualität zu pflegen, weil dann ist quasi, solange wir das so machen, wissen wir, dass es so quasi unsere Beziehung okay ist an der Position. Das ist auf jeden Fall was ich auch oft höre, ja. Ja, das ist definitiv ein Punkt. Ja, und dann wird's verkauft. Dann denkt sich eine Person, ja, dann mache ich da jetzt halt mit. Ist auch vielleicht völlig in Ordnung, ne? Wenn es wirklich auch drumherum in der Beziehung stimmt's und so weiter. Also mag das alles auch laufen. Aber es ist dann gerade, wenn das Gegenüber sehr, sehr sinnlich ist und sehr da so seinen Ausdruck findet auch, dann merkt dieses Gegenüber auch, dass der Partner, die Partnerin nicht voll dabei ist und da irgendwie nicht so sehr aufblüht einfach, sondern ja, irgendwie da gerade woanders ist. Ich finde aber trotzdem schwierig, das so sehr zu polarisieren. Also wir machen das ja auch so ein bisschen, um so einen Punkt klar zu machen, was passiert da. Aber es ist ja oft gerade eben nicht so polarisiert, sondern es ist ja oft eigentlich weicher. Also man kann dann so rausfinden, die andere Person, die genießt zwar vielleicht Sexualität, also bestimmten Aspekt davon nicht, findet es aber durchaus wichtig, irgendwie sich gegenseitig zu streicheln und so weiter, weil die Person vielleicht sogar auch ganz stark merkt, wie das auch die Gedanken beruhigt und so weiter. Und das kann ein sehr wichtiger Verbindungsmoment sein zwischen Menschen. Und ja, also so kann man dann schon oft so ein bisschen justieren, dass so beide sich da auch wirklich erkannt und erkannt fühlen, ja. Paul.
Wenn wir auf dieses Thema polarisieren gucken, kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht auch in vielen Partnerschaften tatsächlich irgendwie passiert. Dass das auch so gedacht wird, es gibt irgendwie Sex und Zärtlichkeit. Vielleicht, ne? Und was ich gerade ganz spannend fand, und da dachte ich so, das ist ein cooles Stichwort, auch für alle, die zuhören, dieses Wort mitmachen. Also ich glaube, dass es normal ist, normal sein kann. Was ist schon normal? Ich würde sagen, es ist nicht ungewöhnlich, wenn mir jetzt jemand erzählt, du, das kommt echt mal vor, da mache ich einfach nur mit, weil irgendwie so. Da würde ich denken, okay, wenn das jetzt nicht 90%, ne? Aber wenn das, keine Ahnung, mal vorkommt, würde ich sagen, okay, komm, hast du der Person halt einen Gefallen getan, ne? Immer noch gewollt, das müssen wir hier immer unterstreichen, logischerweise, aber okay. Ich glaube, wenn das anfängt, dass eine Seite nur noch mitmacht, dann kippt's, oder? Also, weil irgendwann würde ich, glaube ich, auch anfangen, mich dann zurückzuziehen. Wenn ich sage, okay, ich habe jetzt dreimal mitgemacht und mitmachen ist für mich auf sexueller Ebene, fühlt sich für mich nicht erfüllend an. Nicht etwas, was ich dauerhaft anstrebe. Das ist dauerhaft gesehen, nicht einmalig dauerhaft gesehen, aus meiner Sicht echt ein fauler Kompromiss. Aber wenn ich irgendwo mitmache, denke ich so, ja, okay, komm. Und das will ich nicht dauerhaft. Und dann fange ich natürlich an, Strategien zu entwickeln. Auch vielleicht komme ich irgendwie ganz aus der Nummer raus. Das wäre ja eigentlich das Beste.
Es wäre eigentlich auch, also an sich, also es kommt ja dann so drauf an, wie komme ich aus der Nummer raus, aber eigentlich ist das ja ehrlich, ne? Also weil das andere ist ja,
Ja.
Also dieses Mitmachen, das finde ich super interessant, wie dass du das so aufgreifst, weil das, da habe ich wirklich festgestellt, wenn ich mich mit Menschen darüber unterhalte, auch im privaten Bereich, da merke ich schon ein bisschen Generationenunterschied, muss ich sagen. Also gerade bei älteren Menschen habe ich öfter gehört, ja, wenn ich da nicht mitmachen würde, dann hätten wir überhaupt keine Sexualität. Und für die ist das naiv zu denken, dass das nicht sowieso so wäre, dass ein Teil so quasi nur mitmacht, weil halt deswegen dann die Beziehung stabiler ist oder halt irgendwie so, ne? Also ich will nicht unterstellen, dass das generell so ist, aber das fand ich schon auffällig, wenn ich mich mit Leuten über dieses Konzept von, ich nenne es immer Sex um zu, quasi zu haben, so dann, also Sex im Grunde als ja, Austausch für was anderes, ne? Also für vielleicht das Gefühl emotionaler Sicherheit, weil ich das Gefühl habe, ich binde meinen Partner oder meine Partnerin dadurch an mich oder andere Aspekte, also so Gefühl dann auch, also je nachdem, wie sehr man das auch emotional auf die Spitze treibt, kann es sich auch für die Person wirklich wie ein Tauschgeschäft anfühlen, ne? Das ist dann schon ein Level, da kann man sich halt sehr fragen, beschädigt das nicht, so eine Dynamik nicht wirklich die Beziehung auch auf Dauer ganz tiefgreifend. Und dann ist es natürlich umso schlimmer, wenn Menschen nicht darüber reden, weil dann machen die das mit sich die ganze Zeit aus, bis sie irgendwann zu dem Punkt kommen, wo sie sagen, das reicht, dass ich bin da nicht mehr dabei. Und ja, also von dem her, ich sehe das persönlich auch sehr kritisch mit diesem Sex, um zu quasi etwas anderes zu erreichen. Ich gebe dir auch recht, also gerade jetzt so in the making, so in der Situation, wenn man jetzt feststellt, das ist für mich hier gerade keine 100%, dann geht es ja jetzt nicht darum, dann jedes Mal da zu sagen, okay, halt, stopp, es ist irgendwie so, ne, das würde auch unglaublichen Druck in der sexuellen Interaktion gegenseitig aufbauen. Also ich glaube, es ist am Ende immer so ein bisschen einfach ein miteinander interagieren und genau. Aber wenn es sich eben einspielt, dass man einfach da nur mitmacht und das ist einfach öfter so, dann ist das eigentlich einfach nur ehrlich, dann irgendwann auch zu sagen, hey, so funktioniert das für mich nicht. Und auch gerade das macht ja den Raum auf, dann daran was zu verändern. Also sich dann zu überlegen, okay, aber was stimmt denn hier nicht? Also, ne, gibt es da vielleicht einen emotionalen Unterbau, der hier gerade irgendwie gar nicht zusammenpasst, hat die andere Person das Gefühl, das ist jetzt so ein dermaßen sportliches Event geworden, ich fühle mich wie ein Trainingsgerät, das ist für mich emotional so weit weg von dem, was ich mir in Sexualität vorstelle, ich muss da emotional aussteigen, weil sonst ist das für mich zu anstrengend vielleicht auch, ne? Also solche Aspekte können das am Ende sein, wenn man dann tiefer so mit der Person redet, was ist es denn? Also ja. Und von dem her ist es da ganz wichtig, das dann so mal auf den Tisch zu bringen. Worum geht's hier gerade?
Total. Hast du noch mehr Beispiele für diese emotionalen? Das fand ich gerade sehr interessant. Was so emotionale, wie hast du es genannt? Emotionale Unterbau? Wie nennt es einfach emotionale Unterbau?
Ja. Ja, da gibt's viele Aspekte. Also auch einfach das Gefühl, da nicht, also ne, also wir hatten das, glaube ich, wo wir zusammen letztes Mal gesprochen hatten, das Gefühl, selber vielleicht nicht dem Bild zu entsprechen, was man von einer attraktiven Person hat und deswegen die Vorstellung zu haben, das Gegenüber kann einen doch eigentlich auch nicht attraktiv finden und sich daraus auch, um sich zu schützen, zurückziehen zu wollen, weil man das gar nicht wahrhaben kann, dass das Gegenüber einen attraktiv findet. Und genau, also ein großes Schutzbedürfnis kann das auch natürlich aufbauen, so eine Hürde, ne?
Mhm.
Genau, aber gibt es echt ganz viele Motive, die es ergeben kann, ja. Also am Ende können das auch Dinge sein wie negative sexuelle Erfahrungen in der Vergangenheit, ne? Die können auch innerhalb oder außerhalb der Beziehung liegen, können ganz weit zurückliegen, vielleicht auch überhaupt einfach erste sexuelle Erfahrungen, die sehr ungünstig waren und die nie mit positiven Erfahrungen quasi korrigiert werden konnten. Und dann ist das für die Person vielleicht in der Kennenlernphase, wo man aufgeregt ist und dieser ganze Hormoncocktail in einem unterwegs ist, da ist das dann irgendwie nicht so problematisch. Aber sobald der dann abflaut und man dann in einer festen Beziehung ist, ist da plötzlich wieder dieser Schmerz von damals und dann geht's einfach nicht. Also ja, alle möglichen solchen Sachen können das sein.
Bevor wir jetzt mal zusammen auf die Lösung gucken, wir sind jetzt so ein bisschen so in die Ursachen eingetaucht, wir haben mal so ein bisschen geguckt, woraus kann das entstehen. Ich finde das auch immer total wichtig, weil ich es merke, dass schnell so dieses, es ist so ein bisschen wie beim emotionalen Essen auch, um ehrlich zu sein, der Punkt, das ist nur so mein Thema. Weißt du, also eigentlich niemand hat ja diese Probleme, nur ich. Und ich finde es immer gut, wenn wir so über Ursachen sprechen, wie das entstehen kann, dass relativ schnell klar wird, im Moment, da liegen vielleicht emotionale Muster dahinter, die haben viele andere auch. Also es ist kein Thema, wo ich jetzt ein Problem habe, sondern das ist wirklich vielleicht ein allgemeines, ein gesellschaftliches, was auch immer für ein Problem. Also dass ich mich einfach nicht damit alleine fühle. Das finde ich immer gut und so ein bisschen auf Ursachenforschung gehen kann. Trotzdem wollen wir natürlich nicht, das sage ich auch immer, alle zusammen ein Problem bewundern, ne? Weil nur weil es viele haben, wird es nicht besser. Sondern wir wollen natürlich auch gucken, wie kann ich den Schritt da rausfinden? Und ich würde ganz gerne noch, mich interessiert wirklich eine Sache, weil das haben wir jetzt gerade so angerissen, aber ich finde es einfach nochmal wichtig. Dieses Thema, diese Notlösung, ich arrangiere mich irgendwie jetzt damit. Also unausgesprochen ist halt so, hier läuft nichts mehr, aber wir sind ja ein Top-Team. Das erlebe sogar ich in meinen Coachings. Nee, da ist nichts in Ordnung. Das ist vielleicht ein Kompromiss, ein Deal, den haben beide geschlossen, ohne es jemals getan zu haben. Und das passt auch irgendwie, das wird halt so gelebt. Aber die Person, die zu mir kommt und mir das berichtet, sagt nicht, und das ist auch für mich okay so, sondern das ist hochgradig, genau wie du es beschrieben hast. Ich fühle mich nicht gesehen. Oder wenn ich die Person bin, die das Problem hat. Ich habe echt Angst vor Ablehnung. Ich fühle mich unattraktiv. Also genau, was du gesagt hast, dieses Selbstgespräch, was die Person mit sich führt, sagt eigentlich, okay, ich sag's jetzt mal so aus meiner Welt, bitte nicht wörtlich nehmen, ich bin fett, ich bin hässlich, kein Mensch kann mich mögen und wenn ich mich jetzt hier sexuell hingebe, wird das natürlich auch dann ein Thema werden. Also die Person auf der anderen Seite wird aufspringen, wird sagen, um Gottes Willen, was ist das denn und haut ab. Das passiert natürlich nicht. Aber das ist dieses Szenario, was im Kopf abläuft, fernab der Realität. Und das hat natürlich gar nichts mit Zufriedenheit oder einem guten Kompromiss zu tun. Deswegen, ich will dich noch einmal ganz gezielt fragen, was kann das mit Menschen machen, die jetzt wirklich für sich entscheiden, ich will das jetzt die nächsten 20, 30 Jahre unter den Tisch fallen lassen? Welche Konsequenzen kann das haben? Was erlebst du da?
Ja, also das unter den Tisch fallen lassen, das ist ja eben genau dieses, ich gehe nicht in den Austausch, sondern ich mache meine eigenen Konzepte. Und im Grunde ist es auch so, umso öfter wir einen Gedanken denken, umso leichter ist es für uns, den immer wieder zu denken. Ne? Wir trainieren uns quasi in diesem negativen Selbstgespräch. Da ist dann wirklich sehr die Frage, blende ich es wirklich komplett aus und es findet in meinem Leben nicht mehr statt oder findet es eben doch statt, weil ich da doch dauernd drüber nachdenke und dann in diese negative Selbstgespräch komme. Am Ende kann man halt sagen, umso länger man etwas tut, umso besser wird man darin. Und wenn man sehr lange sich selbst verleugnet, dann ist man da irgendwann verdammt gut drin. Und dann ist es auch umso härtere Arbeit, da wieder auszusteigen. Aber egal, wie lange man das schon gemacht hat, das lohnt sich immer. Also, ja.
Macht Hoffnung.
Ja,
macht Hoffnung. Nach dem, was wir bisher besprochen haben, frage ich mich gerade, weil du sagtest so am Anfang, es kommt meist eine Person zu dir und eigentlich würdest du denken, es ist irgendwie, was würdest du denken, es ist logischerweise ein Paarthema. Und dennoch frage ich mich gerade, kann es Sinn ergeben, bei mir selber anzufangen? Bei dieser Thematik? Wie siehst du das?
Definitiv, auf jeden Fall. Also Also absolut. Es ist ja so, also da stehen ja wichtige Aspekte drin. Ne? Da steht, also im Bereich Sexualität reden wir ja über den Aspekt, wie gut kenne ich eigentlich meinen Körper? Wie gut kenne ich eigentlich meinen Weg zur Lust, so wenn ich in der Masturbation, in der, also man kann es ja auch einfach Selbstliebe nennen, so, ne? Also wie bin ich da mit mir? Das sind schon Dinge, das ist für viele Menschen sehr hilfreich, das auch wirklich für sich ohne den Druck performen zu müssen, keine Geräusche zu machen, die irgendwie einem unangenehm sein könnten oder sonst irgendwas, sondern eben wirklich ganz alleine das zu entdecken. Das kann wirklich sehr hilfreich sein für Menschen. Ich bin da immer so, ne, kann, weil ich kenne auch Menschen, die das überhaupt nicht für sich leben und die eine tolle, erfüllte Sexualität irgendwie haben. Deswegen ist das nicht so, man muss das haben, um irgendwie, ne, so. Das möchte ich genau im Umkehrschluss sagen, stimmt nicht. Aber wenn ich jetzt sage, ich möchte auf dem Gebiet irgendwie was für mich tun und was möchte da weiterkommen, was über mich lernen, dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, gerade bei der Sexualität mit sich selber anzufangen. Und da gibt es dann vielleicht schon so ein bisschen auch durch unsere Sozialisierung unterschiedliche Wege für Männer und Frauen, würde ich sagen. Also bei Männern ist ja oft ein Thema, dass vielleicht, es wird masturbiert, aber es ist halt irgendwie viel mit Pornos und diese Videos überfluten halt unser Gehirn und da lernen wir halt auch nichts über uns selber, weil das ist einfach da Flut rein und fertig. Also das ist oft auch sehr, ne, unter Anspannung und so weiter. Und hat nichts mit diesem sinnlichen Erlebnis zu tun. Also mit diesem, mit welcher Qualität berühre ich mich denn? Wie fasse ich mich denn an? Spüre ich meine Härchen auf der Haut? Und solche Aspekte, ne? Also so, wie ist meine Atmung eigentlich währenddessen? Verändert die sich? Kann ich irgendwie dieses Kribbeln, das ich währenddessen spüre, im Körper verteilen durch meine Atmung? Da gibt es einfach so viele Aspekte zu entdecken, wo ich oft merke, da sind manchmal Männer so, die haben das irgendwie noch gar nicht erschlossen, so, sondern das ist dann sehr stark visuell geprägt, dass, wie man dann das lebt. Und genau, da gibt es dann so auf der Seite viel zu entdecken. Und für Frauen ist es oft ein Thema, ja, dass sie zum Beispiel ihre bestimmte Zonen ihrer Lust, also zum Beispiel eben innere Bereiche, so die sagen wir G-Zone, ich weiß nicht, manchmal benennt man das genau extra anders, weil das so nervig ist, dass das irgendwie nach einem Mann benannt wurde. Ich will mich darüber nicht lustig machen. Ich finde das auch. Aber genau. Also da ist es dann so, man kann ja zum Beispiel wirklich, fangen wir mal vorne an. Es gibt ganz viele Frauen, die sich halt ausschließlich äußerlich berühren, wenn sie es sich selbst machen, so. Und dann ist das eine Sexualität, die sie leben, die dann quasi relativ weit weg ist von der partnerschaftlichen Sexualität. Da ist es dann, baut es so ein bisschen eine Brücke, wenn man vielleicht dann partnerschaftlich auch sagt, man stimuliert sich von außen so. Aber es ist dann zum Beispiel für diese Menschen interessant, das mal zu entdecken, so wirklich, also wirklich bei, auch bei der Selbstliebe, bei der Masturbation, sich vaginal zu stimulieren und sowas. Und also da überhaupt diese Fähigkeit, also Fähigkeit ist falsch ausgedrückt, weil die Fähigkeit ist da, aber die Fähigkeit, das quasi wahrzunehmen, so als einen sinnlichen Reiz, genau. Die kann man schon irgendwie so aufbauen dadurch auch. Das ist schon was, das macht Sinn, das selbst zu entdecken. Das war eine ziemlich lange Antwort, sorry.
Nee, du, ich glaube, dass das echt gut ist, weil die Tür, glaube ich, bei vielen sehr verschlossen ist und so wie ich jetzt als Mann natürlich da, ist ganz spannend, das von außen jetzt mir anhören kann und gucken, ah, interessant, ne, glaube ich, ist das auch für viele Menschen, die sich mit dem Thema überhaupt gar nicht beschäftigt haben, echt gut, da nochmal so einen Schritt ganz raus und Stück für Stück da reinzugehen. Das war eine sehr, sehr gute Antwort. Und schlussendlich geht es doch dann auch darum, das hast du vorhin gesagt, dass ich mir ja auch irgendwie selber schon klar werden darf, was brauche ich eigentlich, was wünsche ich mir eigentlich um auch irgendwie rauszukommen aus diesem, so läuft das jetzt ab und das ist doof, um ein Bedürfnis auch formulieren zu können.
Ja, oder? Danke, dass du das sagst. Genau, das ist nämlich der andere Aspekt. Also abseits vom Körperlichen, also rein dieser Betrachtung, die ich jetzt gerade gesagt habe, ist einfach die Frage, was will ich? Genau. Und auch da kann ich natürlich, wenn ich so lerne, meine Bedürfnisse im Alltag mehr zu sehen und darauf einzugehen und nicht genau immer gezielt dagegen entscheide und ständig über meine eigene Selbstsabotage falle, sondern merke, wenn ich eine Pause brauche für mich in meinem Alltag, dann mache ich auch eine Pause. Diese Fähigkeit auszubilden ist halt super hilfreich, auch in der Sexualität, ne? Weil wenn ich das nie mache, wie soll ich dann plötzlich in der Sexualität derjenige sein, der für seine eigenen Bedürfnisse einsteht? Wie soll das gehen? Ja.
Ja, oder sie überhaupt kennt vielleicht sogar, ne? Also das, so überhaupt genau zu wissen, vielleicht wissen viele auch, das gefällt mir nicht, das will ich nicht und aber
voll.
Nicht.
Und ja, also ich finde auch, wenn wir uns so überlegen, ich finde das immer so offenbar, wenn man darüber nachdenkt, in der Schule. Also ich weiß nicht, wie das heute ist, aber bei mir damals war das so, 45 Minuten, da darf man nicht auf Toilette gehen, da wird nicht getrunken und dazwischen gibt's Pausen. Und da ist das dann. Und nach der Schule gibt's Hausaufgaben. Also dieses Konzept von achte auf deine Bedürfnisse und nimm keine Arbeit mit nach Hause, was man dann später so als gesunde Einstellung zur Arbeit irgendwie verkauft kriegt, das absolute Gegenteil lernen wir doch in der Schule. Also es geht darum, seine Bedürfnisse zu unterdrücken. Und ich kenne genug Leute, die über den Tag nicht mal merken, wenn sie Durst haben, weil sie dieses Bedürfnis nicht registrieren. Und da ist dann für mich ein großes Fragezeichen. Wie machen die das dann, wenn sie auch noch in der Interaktion mit einer anderen Person ist? Also wenn ich jetzt jemand bin, der eher People-Pleaser ist und in der Interaktion mit jemand anders, wie soll ich dann überhaupt noch Kontakt zu meinen Bedürfnissen haben? Und das ist natürlich auf jeden Fall was man auch, wo man sehr gut bei sich selber anfangen kann, ne? Also, ja.
An alle Lehrkräfte, ich weiß, ich habe viele, ich würde dir total recht geben, wenn das heute anders ist oder du sagst, ich mache das anders, schreib mir gerne. Weil an sowas erfreue ich mich wirklich immer, weil moderne Ansätze sind immer schön, also meldet euch da gerne mal. Dass es grundsätzlich anders ist, kann ich mir nicht vorstellen, aber ich würde mich natürlich freuen, wenn es sich weiterentwickelt hätte. Ich kann genau, was du sagst, auch unterschreiben. Das war echt krass. Und das Thema, den Aspekt Arbeit mit nach Hause nehmen, hatte ich mir selber überhaupt noch nie vor Augen geführt. Stimmt, da lernst du echt das Gegenteil. Pass auf, einen Punkt noch. Den fand ich auch vorhin noch wichtig. Ich habe gesagt, ich schnappe mir alles, was du gesagt hast. Von vorhin. Nämlich dieses Thema. Vielleicht möchte ich keine Sexualität, sondern Berührung, Zärtlichkeit, Nähe. Warum, ich weiß nicht, ob die Frage jetzt blöd ist, aber warum ist das in den Gedanken der Menschen nicht etwas voneinander Getrenntes? Also warum ist es, weil das stimmt, das höre ich auch oft. Es ist beides oder gar nichts. Warum ist das so? Also weißt du, habe ich die Frage vernünftig gestellt? Ja.
Boah, also es fällt mir schwer, darauf eine allgemeine Antwort zu geben. Mein Verdacht ein bisschen ist, dass diese, also Zärtlichkeit in dem Sinn, dieses überhaupt so beieinander zu liegen, sich zu streicheln, also absichtslos, das, was nirgendwo hinführen muss, das auch kein Vorspiel ist, sondern einfach genießen, beieinander zu sein. Das würde ich sagen, ist einfach was nicht viel thematisiert wird und viele kennen das womöglich auch nicht von ihren Eltern, weil es denen vielleicht auch unangenehm war, das voreinander vor den Kindern irgendwie zu leben oder weiß ich nicht. Also von dem her, das ist schon, glaube ich, ein Aspekt, der einfach vielen nicht bewusst ist, dass das eine Dimension ist, wie man eine Beziehung leben kann. Und Sexualität ist halt so, wie die so dargestellt wird, ne, ist das so ein Akt mit, also es geht auf jeden Fall, ist es auch völlig heteronormativ, also es geht definitiv auch um Penetration so und das ist eigentlich das Hauptteil, alles drumherum ist nur Garnitur und dann, ja, also wenn man das so hinstellt, dann ist das, glaube ich, ja, ich könnte mir vorstellen, das ist ein Aspekt, warum, ja, das für viele Menschen eben so ein sehr enger Begriff ist, sagen wir es so.
Mhm. Ja. Und das Zauberwort war für mich gerade absichtslos. Ich glaube, das ist total wichtig, dass irgendwie, ich weiß nicht, ob es das erste Thema sein kann, was in einer Partnerschaft besprochen werden kann, aber klar, wenn ich vielleicht jetzt gerade, ich stelle mir gerade vor, ich bin jetzt irgendwie gerade an einem Punkt, wo ich irgendwie denke, mein Gott, so geht's nicht weiter, ich will irgendwie aussteigen aus der aktuellen Dynamik. Dann wäre es ja ein Punkt zu sagen, oder anders, ich komme nochmal von der anderen Seite, dann ist es natürlich vielleicht, wenn ich gerade unzufrieden bin, eine Horrorvorstellung, anzufangen mit Zärtlichkeiten, im Hinterkopf habend, okay, das ist jetzt gerade das Vorspiel, ich will aber das Ende haben. Aber der erste Schritt zu sagen, also nochmal, genial, absichtslose Zärtlichkeit würde ich mir so sehr wünschen. Also wenn eine Beziehung intakt ist, das traue ich mich jetzt einfach mal zu sagen, ist das doch etwas, was von beiden Seiten gewollt werden sollte, wenn es ausgesprochen ist. Also das kann ja auch für eine Erleichterung auf der anderen Seite oder zumindest für eine Klarheit, muss ja noch nicht mal Erleichterung sein, okay, das ist jetzt einfach, wir liegen auf dem Sofa, es kommt vielleicht wirklich irgendwas im Fernsehen, es ist gerade schön, wo viele in meiner Welt auch genau in diesen Momenten zum Essen greifen, um die Situation noch schöner zu machen, um zu sagen, nee, ich, und weil sie sich auch alleine fühlen, ne? Neben dem Partnerin oder der Partner kann ich mich natürlich auch alleine fühlen und dann zu sagen, nee, wir leben jetzt mal das, absichtslose Zärtlichkeit. Und das zu genießen, oder? Wäre doch ein schöner erster Schritt.
Definitiv. Also da, im Prinzip ist genau das so eine wichtige emotionale Weggabelung, ne? Also die Frage ist halt, wird es in der Beziehung akzeptiert, dass es Berührung gibt, die absichtslos ist? Oder wird vom Gegenüber dann quasi angenommen, das muss jetzt in Sexualität enden, so? Mhm. Und gerade für die Person, die in der Rückzugsrolle ist, ist deswegen jede Berührung super bedrohlich, weil die muss ja sofort damit rechnen, wenn sie da jetzt drauf eingeht, dann geht es in genau die Richtung, die sie nicht wollte. Und was ich auch oft höre, was ich eigentlich überraschend finde, aber da muss man sich mal drüber bewusst werden, die Vorstellung, wenn ich einmal quasi mitgemacht habe, dann muss ich es bis zum Schluss durchziehen. Das ist ja auch irgendwie eine interessante Vorstellung. Woher kommt die eigentlich? Weil das ist ja eigentlich Quatsch. Also der Konsens, der ist ja nicht in dem Sinn, einmal am Anfang einzuholen, sondern es ist ja ein Miteinander interagieren, ein Spiel auch auf eine Art, wo jede Sekunde davon die Frage ist, möchte die andere Person das machen oder nicht? Möchte die da dabei sein? Möchte die Teil davon sein oder nicht? Und wenn man das so betrachtet, dann gibt es nicht diesen Moment, in dem ich quasi Ja sage und dann muss ich. Und aber genau dieser Gedanke ist ein Riesenproblem da, der dann eben auch so Nähe komplett verhindern kann. Und wie du schon sagst, also nur die Änderung der Einstellung, also nur zu sagen, nee, Moment, das ist dann kein Vorspiel. Also überhaupt den Begriff Vorspiel versuche ich auch immer abzuschaffen dann. Mhm. Weil, also entweder das ist für uns alles Sexualität, weil es ist ja alles, wo wir unsere Körper verwenden und wo es kann auch einen durch die Haare streichen, kribbeln an allen möglichen Stellen und so weiter. Also muss man das überhaupt so trennen? Und dann ist es doch auch irgendwie nicht mehr die entscheidende Frage, gab es jetzt Penetration zum Beispiel? Also es muss irgendwie auch, wir müssen zusammen einen Weg finden, in dem wir uns genießen können. Punkt. Also, oder? Also, ich meine, müssen klingt eh immer so hart, aber
ja,
wir dürfen. Ja, so, das ist die Einladung.
Ja.
Ja.
Ja, und
genau,
ich finde...
Das ist, wie du sagst, das ist ein wichtiger Aspekt dann, zu sagen, okay, jetzt ganz gezielt, wir haben das jetzt mal ausgesprochen, wir wissen jetzt auch, was die Folgen sind, wenn man das anders sieht. Mhm. Wir gehen damit jetzt anders um, das macht viel, viel auf so, das ist toll. Ja.
Ich finde, du hast eigentlich gerade so, also auch, es gibt kein typisches erstes Kennenlernen, ne? Aber es, zumindest war es bei mir so, ne? Das ist ja genau dieses Kennenlernen am Anfang. Es ist nicht klar, du fängst jetzt an und ziehst durch bis zum Schluss, sondern du guckst, oh, das, die erste Stufe habe ich jetzt geschafft und die zweite. Also du tastest es ja wirklich vor und spürst rein, wie reagiert das Gegenüber. Also eigentlich genauso, wie es sein sollte. Und das haben wir irgendwie in dem Moment verloren, wo es vielleicht das erste Mal passiert ist oder mit der Ehe. Ich musste vorhin so an dein Beispiel denken, ältere Generation, da gibt es ja dieses furchtbare Wort, ne, eheliche Pflichten, ganz schlimm. Ja. Das geht ja genau in diese Richtung. Und das ist wie so ein, so, jetzt ist diese Grenze einmal überschritten und jetzt ist es irgendwie klar. Und ich glaube, da dürfen wir uns nochmal zurückerinnern, nee, da ist überhaupt nichts klar. Und ich dachte auch gerade wieder, ich will es jetzt nicht hier irgendwie zu sehr durcheinander bringen, aber auch so dieses, ich ziehe mich zurück, weil ich der Meinung bin, wenn ich jetzt gestreichelt werde, ist das der Anfang von ganz oft, also ganz oft ist Quatsch, aber ich habe es auch schon erlebt, wenn Menschen ins Gespräch gehen, dass die für die andere Person das gar nicht so war. Also es war gar nicht, also es war wieder dieses, ich habe das mit mir selber so entschieden, dass das immer so ist, ne? Also das ist so ein, ja, es fehlt an allen Ecken und Enden die Kommunikation. Das können wir einfach nur feststellen, ne?
Irgendwie. Ja, und das Ding ist ja auch, wenn ich jetzt, also angenommen, ich wäre jetzt die Person, die sich zurückzieht. Ja. Für mich ist jetzt das ein schlechtes Signal, wenn ich jetzt von meinem Partner berührt werde, weil ich für mich sofort ist, oh Gott, jetzt will er hier wieder und ich möchte nicht und also muss ich sofort abblocken. Wo in dieser Interaktion war denn für mich die Chance, mich auch überhaupt mit meiner Lust zu verbinden? Die gab es ja gar nicht, weil ich musste ja vorher schon abblocken. Und dann sind Menschen ganz verzweifelt und sagen, ja, aber ich habe halt nie Lust. So. Und ich denke mir so, ja gut, aber in der Millisekunde, das fände ich auch krass spektakulär, wenn du da plötzlich so dir denken würdest, ah ja, voll, lass loslegen. Also das ist, so funktionieren wir nicht. Also fände ich wild, wenn sich jemand meldet und sagt, doch, bei mir ist das so. Aber also das ist wirklich, halte ich für super selten, ja. Voll.
Das ist ein total logischer und guter Punkt. Ja, Tuff, genau. Also ja, du kannst ja nicht, genau, es ist ja nicht, sondern ja, das total. Oh ja, ganz spannend. So kann sich auch ein negativer Glaubenssatz entwickeln. Ich habe ja nie Lust, der überhaupt keinen, ja, der selbst gezüchtet ist aus dem eigenen Verhalten. Crazy. Ich muss einmal eine kurze Abbiegung machen, weil wir ja, wir kommen jetzt auch langsam zum Ende. Ich könnte noch stundenlang mit dir weiterreden. Aber wir haben ja darüber gesprochen und da frage ich dich auch gleich
nochmal. Sorry, Entschuldigung, dass ich jetzt unterbreche, aber nee. Du hast vorhin eine Frage von mir beantwortet, wo ich noch so meinte, keine Ahnung, warum das eigentlich so ist. Das will ich ganz kurz einmal sagen. Und zwar, ich habe doch gemeint, ich verstehe manchmal nicht, warum das für Menschen so ist, so nach dem Motto, sie haben jetzt einmal ihr Einverständnis gegeben und müssen von A bis Z durchziehen. Ja. Aber du hast dann das mit den ehelichen Pflichten gesagt und es ist ja tatsächlich, also ganz lange, ich glaube bis, also nach, wie war das, 94, 98, irgendwie sowas.
Erschreckend
wurde es
spät.
Erst, genau, also wurde ja erst Vergewaltigung in der Ehe ein Straftatsbestand. Ja. Das heißt, in dem Sinn war es ja wirklich so, in dem Moment, wo die Frau sich zur Ehe entschieden hat, war quasi der Konsens gegeben für alles. Und das natürlich, also historisch betrachtet, ist das natürlich da genau so ein Aspekt, ne? Also das ist echt bitter. Und also ich finde, umso bewusster müssen wir heute das anders leben, oder? Also,
ja, 100%. Ja, 100%. 100%. Ja. Geht gar nicht. Also Pflichten in dem Zusammenhang, das Wort geht gar nicht. Das crasht völlig gegeneinander. Und als du vorhin sagtest, Sex um zu. Ich glaube auch dieses, das passt jetzt gerade ganz gut dazu, Sex um zu, das ist auch so, um mein Gewissen zu beruhigen. Das darf einfach nicht stattfinden. Wirklich nicht. Also niemand muss ein schlechtes Gewissen haben. Es geht immer darum, hinzugucken, aus meiner Sicht, okay, warum passt da gerade irgendwas nicht? Und die Antwort ist nicht, weil ich scheiße bin, falsch bin oder nicht so funktioniere, wie ich sollte. Und dann habe ich Sexualität, um mein Gewissen zu beruhigen. Das gibt dieses Szenario, darf es nicht geben. Also es gibt Sexualität, Gewissen und Pflicht. Das passt bei mir in meiner Welt überhaupt nicht zusammen. Ne? Da könnte ich mich jetzt in Rage reden, mache ich nicht. Aber oder vielleicht ein bisschen. Aber das, also erfüllte Sexualität sowieso. Problematische Sexualität auflösen wollen, auf jeden Fall, nicht akzeptieren wollen, dass das einschläft, 100%, aber um das Gewissen zu beruhigen, und das ist keine Option, da gibt es was auf einer emotionaleren Ebene, die sich gut anfühlt, und Gewissen gut, klar, kann gewissen Beruhigen sich auch kurz gut anfühlen, aber ich glaube nicht, wirklich nicht langfristig und schon gar nicht in dem Zusammenhang.
Ja, ja, voll. Ja, da wird einfach, also in der Sexualität überschreiten wir ja schon so unsere Körpergrenzen und so. Das ist einfach so was Intimes. Das macht wirklich nachhaltig was mit uns, wenn wir das so, wenn wir uns da selbst übergehen. Also, ja.
Total. Total. Was ich dich fragen wollte. Ich habe, es ist jetzt ein bisschen random, aber ich will es unbedingt wissen. Ich habe es immer wieder bei dir gehört, dass du vom, ich muss gucken, weil ich es vorher echt noch nicht so gehört habe, vom somatischen Lernen gesprochen hast, wenn es darum geht, sich dem Thema irgendwie anzunähern, sich damit auseinanderzusetzen. Und ich gebe jetzt zu, ich habe jetzt natürlich vorher geguckt, was es bedeutet, aber ich kannte das nicht. Und was ist das somatische Lernen und warum empfindest du das so wichtig in diesem, bei diesem Thema?
Ja, also vielleicht kurz zum Begriff. Also man geht da davon aus, dass der Körper ist jetzt nicht nur was andere sehen können und so, sondern das ist so quasi was in die, worin ich mich erlebe auch, ne?
Mhm.
Und mit dem somatischen Lernen kommen, also das Konzept ist im Prinzip, wir vervollständigen so einen Eindruck. Also es gibt also zum einen haben wir ja Emotionen zu Dingen, oft auch ambivalente. Es ist zum Beispiel ganz interessant, wenn Menschen nur ganz klar eine Emotion zu was haben, das ist, dann kann man so schauen, stimmt das wirklich? Oder wird hier eigentlich gerade was irgendwie so ein bisschen hingebogen, damit es irgendeiner Erzählung zu Pass kommt?
Mhm.
Und also im Grunde ist das somatische Lernen wirklich was zutiefst Sinnliches, weil es geht eben darum, durch so die bewusste Körperwahrnehmung, so die Seele und die Emotionen, den Körper so zu, also das so zusammenzubringen. Also so ein bisschen, ja, in der Selbstbeobachtung und in dem Spüren einfach so, ja, die, ja, sich bewusst wahrzunehmen und auch durch diesen, also ein Eindruck, der so vielgestaltig ist, ne, wo ich, also eine Lernsituation, wo ich eine Emotion habe und ein Gefühl und eine Körperwahrnehmung und so weiter, die ist ja so intensiv, da passiert richtig was so. Und also wir fangen dann an, das eben auch zu verkörpern.
Mhm.
Ne, also da steckt auch sprachlich das so drin, dass man dann, ja, man hat vielleicht mit einem Zustand, den man am Ende, den man da gerade erlernt, hat man vielleicht auch eine bestimmte Körperhaltung, die eine bestimmte Emotion auch verkörpert. Und genau, also da steckt eben das so alles mit drin. Was heißt das ganz konkret? Also in meinen Sitzungen ist es halt so, ich spreche mit den Menschen und also meine Sitzungen sind gesprächsbasiert erstmal. Ich arbeite nicht am Körper der Person, sondern ich arbeite mit der Person insofern mit ihrem Körper, dass ich eben dann auf so bestimmte Aspekte hinweise. Zum Beispiel, wenn die Person ständig so kleine so Fäuste macht, die sie dann hier so seitlich so an sich dran steckt, so, dann da ist auch irgendwas so. Und dann frage ich so, ja, was passiert hier gerade? Also ich sehe, sie haben da ihre Hände so zusammengekrampft, was halten sie da fest oder was passiert da? Und dadurch wird quasi das Bewusstsein da drauf gelenkt, ah, okay, stimmt. Hm. Und da können wir eben oft so, ja, was draus lernen, können so ein Bild vervollständigen. Da kommt dann doch noch was zum Vorschein, was irgendwie die Person sich nicht getraut hat auszusprechen zum Beispiel. Und es ist außerdem natürlich so, dass wenn, also gerade auch bei Selbstwertthemen, wenn jemand so eine bestimmte Haltung dann hat, dann kann man auch mal gezielt eine andere Haltung üben und so schauen, okay, wie fühlt sich das an? Und ist das vielleicht was wir so verankern können, damit die Person da ja in einen anderen Zustand kommt. Und das Spannende ist eben, dass am Ende ist eine Körperbewegung nicht nur eine Körperbewegung, sondern das macht eben auch was mit unseren Emotionen und auch dadurch auch mit dem, wie wir Situationen bewerten.
Sehr interessant.
Genau. Ja. Das ist ein bisschen sehr, sehr Sehr, sehr kompliziert erklärt.
Nee, gar nicht. Ich fand dein gerade dein Beispiel mit den Fäusten, fand ich total gut, weil ich mir wirklich vorstellen kann, das habe ich aus eigener Erfahrung schon erlebt, nicht mit den Fäusten, aber hingewiesen zu werden auf körperliche Dinge und dann zu merken, mache ich das? Ja, oh Gott, ja, stimmt. Also da wirklich das gar nicht mitzukriegen und das aber zu lernen, weil wenn du mir das natürlich jetzt gesagt hast, dann achte ich vielleicht drauf, dann merke ich, guck mal, ich mache das jetzt schon wieder. Was ist denn gerade los? Ich glaube, das kann sehr, sehr heilsam sein, weil das ja eben wirklich dann eine Verbindung ist. Ne? Weil manchmal lernen wir, Emotionen wegzuschieben, aber der Körper spielt vielleicht nicht mit. Also ich bin vielleicht nicht offensichtlich angespannt oder wütend, weil ich das habe ich mir irgendwie beigebracht. Aber hier, dieses hier zum Beispiel mit den Fäusten, das bleibt. Also der Körper bleibt, ne? Also nur als blödes Beispiel jetzt. Aber ich fand das total gut erklärt. Und das, ja, total wichtig auf beide Ebenen. Oder das alles als Gesamtes zu sehen, so war der Punkt, ja.
Ja, und irgendwie, genau, also manchmal löst der Körper, also dadurch ja auch, oder versucht so eine innere Spannung auch irgendwie zu kompensieren, so, ne, durch solche Aspekte. Und ja. Ja, es ist einfach irgendwie sehr, sehr interessant, wenn man das, diesen Aspekt so mit einbezieht. Das, genau, macht es irgendwie noch dreidimensionaler, und wenn man so beim Aspekt der Sinnlichkeit ist, ne, das ist eben genau das. Also so die Sinne öffnen und so in der Achtsamkeit gehen und so wahrzunehmen, okay, wie bin ich denn gerade hier? Also bin ich super angespannt oder was passiert da so in einem? Ich finde zum Beispiel einen Aspekt, das ist jetzt vielleicht ein bisschen off-topic, aber wenn man so, also bei mir persönlich ist es so, wenn ich meditiere, spüre ich, wie sich meine Nebenhöhlen so entspannen. Das ist schon irgendwie faszinierend, also wie so Körper und Geist so, also einfach unmittelbar zusammenhängen. Das ist einfach, ja.
Ja, und ich habe vor ein paar Wochen in meiner Academy, wo es ums Thema Abnehmen geht, da gibt es so Sprintwochen, das ist quasi, meine Mitglieder sagen immer, wie eine Challenge, nur besser. Da haben wir das emotionale Essen uns angeschaut und auch uns Emotionen angeguckt, aber gleichzeitig dahin geguckt, was passiert eigentlich im Körper? Also wie fühlt sich das im Körper an? Und da muss ich auch sagen, ich bin echt im emotionalen Essen, also gut, also früher in der Ausführung, jetzt aber auch wirklich im Ausgleich. Aber mir ist das auch schwer gefallen, das durfte ich auch lernen, zu gucken, okay, wo spüre ich das im Körper, was eigentlich? Und das hat ganz vielen geholfen, die Schwierigkeiten haben, die Emotionen zu greifen, aber sie haben dann gemerkt, oh, Enge in der Brust, Kloß im Hals. Mhm. Und das war viel besser greifbarer, als sie es als Gesamtes gesehen haben. Und deshalb musste ich da gerade dran denken, dass das total wichtig ist, ja, auf alles zurückzugreifen, was wir da haben und was uns da gesendet wird.
Ja, genau. Also das kann ja auch wie ein Anker oder wie ein Reminder sein, ne? Wenn wir dann wieder merken, so, boah, ich habe irgendwie hier schon wieder, ich spüre das hier schon wieder, dann kann das wirklich können wir da für uns die gezielte Aufforderung an uns selber irgendwie anheften. So, okay, in solchen Momenten, da weiß ich jetzt, da muss ich mich 5 Minuten rausnehmen.
Mhm.
Ja.
Absolut.
Da sind wir auch wieder bei den Bedürfnissen, gell?
Toll. Ja, ja, die kommen immer wieder. Die kommen immer wieder. Total spannend. 2 Fragen habe ich noch. Also jetzt wirklich, nochmal, um nochmal zusammenzufassen, so diese klassischen, ich mag das immer ganz gerne, ich weiß nicht, ob es schnell umsetzbare Tipps sind, aber vielleicht die niedrigste Hemmschwelle, wenn das richtig formuliert ist. Egal, ob jetzt ein Paar zuhört, gibt es wirklich auch, die hören den Podcast zusammen oder einen Teil davon. Und die merken irgendwie, ich fühle mich gerade, so wie die Sexualität in meiner Partnerschaft läuft, nicht wohl. Was würdest du sagen, was wären da wirklich, vielleicht der erste Schritt, zu sagen, okay, ich näher mich diesem Thema mal irgendwie an. Oder die ersten beiden, keine Ahnung, was für dich Sinn ergibt.
Ja, gehen wir jetzt davon aus, dass es eine Einzelperson in der Beziehung ist?
Machen wir das. Ja. Ich glaube, das ist, glaube ich, das häufigste Szenario hier bei den Beziehungen. Ja.
Also ich würde sagen, dass einfach ein sehr wichtiger Schritt ist, mit der anderen Person darüber ins Gespräch zu gehen. Schön ist natürlich schon auch, wenn man auch so vielleicht für sich schon so ein bisschen vielleicht sich beobachtet hat, was sind die Aspekte, die das vielleicht auch auslösen in mir oder genau. Es ist halt so, in dieser Unterhaltung, wir sind sehr vulnerabel, wenn es um unsere Intimität geht und um Sexualität, und das ist allen super unangenehm, darüber zu sprechen, oder den meisten. Wenn man dann mit was sich wie Kritik anhört, konfrontiert wird, das kann natürlich auch sehr schwer sein, ja, und das ist auch nicht nötig. Also es gibt einfach Arten auszudrücken, dass man mit was unglücklich ist, die nicht den anderen niedermachen, aber das kann trotzdem ein sehr herausforderndes Gespräch sein, und deswegen kann es unter Umständen doch auch dafür schon hilfreich sein, sich einfach jemanden zur Seite zu holen. Also zum Beispiel kann man so ein Gespräch auch bei mir in der Beratung führen, und dann legen wir vorher fest, wie drücken wir uns da aus und wie machen wir das. Es kann auch manchmal hilfreich sein, einfach vielleicht erstmal so das vor sich her zu sagen, wie es einem da selber geht. Vielleicht noch gar nicht so sehr dem anderen ins Gesicht. Vielleicht ist das erstmal schwierig. Also da einfach wirklich so einen Einstieg zu finden, wo man bei sich bleiben kann und wo man jetzt nicht den anderen gleich komplett überfährt. Aber dieses Gespräch zu haben und das auszusprechen, das ist schon wichtig. Also das würde ich sagen, ist auf jeden Fall einer der ersten Schritte. Vielleicht ist der allererste Schritt, sich mal selbst darüber bewusst zu werden. Ja. Und dann, ich würde gerne so was Allgemeines sagen, wie ja, sich halt zu informieren über Sexualität, aber genau das kann eben auch irgendwie so schief gehen. Es gibt aber schon, also es gibt schon, also zum Beispiel Slow Sex ist ein Thema, das ist so, da geht es gerade um diese Sexualität, die man auch in langen Partnerschaften irgendwie so für sich entdecken kann. Das ist gerade diese Sexualität, die so in der man so sehr, also deswegen slow ist, weil man eben all diese Sinneseindrücke mitnimmt, und das ist ja dann sehr viel eigentlich auf einmal, ne? Und also das sind zum Beispiel Aspekte, aber das kann ja auch sein, dass jetzt das eigene Anliegen in eine ganz andere Richtung geht. Es ist nur bei vielen Fällen, die ich in meiner Praxis habe, ist das eben tatsächlich dann wirklich was für die einfach ein spannendes Thema ist, das man zusammen entdecken kann. Und das vor allem ein Thema ist, dass man zusammen drucklos entdecken kann. Also da ist halt nicht, da muss niemand performen. So, das gibt's da nicht. Genau. Und dann
da haben wir
sich
die
über die Bedürfnisse klar werden.
Ja, genau. Ja, absolut. Ja, ich glaube, dass sich dadurch auch schon ganz ganz viel löst dann, weil bei so einem Gespräch passiert ja auch was.
Ja, es ist, glaube ich, ein Aspekt ist einfach, sich klar zu sein, dass Bedürfnisse und Strategien nicht das Gleiche sind. Ne? Also genau, ein Bedürfnis kann sowas ganz Grundlegendes sein, wie Geborgenheit, Sicherheit, so dieses Erkanntwerden, was wir besprochen haben. Und wie ich mir das dann wünsche, das ist eigentlich die Strategie, aber wenn man es schafft, sich dem Bedürfnis zu nähern, dann kommt man auf so eine Ebene, wo man halt miteinander so sehr weich darüber sprechen kann. Ja, was sind denn Dinge, die das in mir hervorrufen? So, ja. Genau.
Ja. Ja. Voll schön. Wenn du eine wichtigste Wahrheit über Intimität und erfüllte Sexualität nennen dürftest, die mehr Menschen verstehen sollten, jetzt nagel ich dich ganz frech auf eine fest. Ich weiß, das ist immer fies. Gibt es da eine, wo du sagen würdest, okay, wenn ich einen Punkt frei hätte, das sollten Menschen verstehen bei dem Thema?
Boah, okay. Herausforderung. Also ich versuche es jetzt mal, aber ich weiß, dass ich natürlich auch gebiased bin von meinen Erfahrungen.
Ja.
Und es gibt sicher für manche Menschen eine andere Wahrheit da draußen. Aber ich würde sagen, ein sehr wichtiger Aspekt aus meiner Sicht ist, dass Sexualität, ich sag jetzt mal Sexualität und Sinnlichkeit, nicht weil es das Gleiche wäre, sondern weil es einfach sehr eng für mich verknüpft ist, ist was zutiefst Analoges, so. Das ist was, was wir durch eben Spüren, Fühlen und all diese Sinneseindrücke genießen und erleben können. Und das ist für mich einfach, findet für mich nicht in der digitalen Welt statt, so. Und ich glaube, wer auf der Suche nach sowas ist, nach Sinnlichkeit und Sexualität, muss schauen nach, was kann ich hier draußen erleben, nicht nach Videos und so weiter. Außer es ist irgendwie educational.
Finde ich eine sehr schöne Botschaft. Die lassen wir genauso stehen. Geno Pfeffer, mein Wunsch vor der Folge war, dass wir die Tür irgendwie geöffnet kriegen zu dem Thema Sexualität, zu dem Thema, wie sieht eine erfüllte Sexualität aus? Was gehört dazu? Was habe ich für Möglichkeiten, sie mir wiederzuholen? Wie kann ich mein Verständnis dafür schärfen? Warum ich vielleicht gerade an dem Punkt stehe, an dem ich stehe? Und ich finde, das ist, ich würde jetzt gern sagen uns, aber dir vor allen Dingen wirklich sehr, sehr gut gelungen. Das macht mir wirklich Freude. Ich glaube, wir haben die Tür echt aufgestoßen. Was ich mir jetzt wünschen würde, ist, wenn du jetzt hier zuhörst und dich in einigen Stellen wiedergefunden hast, bin ich mir sicher, dass du dir viel für dich mitnehmen kannst aus dem, was Geno Pfeffer erzählt hat. Aber wenn du für dich das Bedürfnis verspürst, durch diese Tür auch durchzugehen und zu sagen, ich brauche dabei Unterstützung, ich möchte gern jemanden an meiner Seite haben, dann ist es mir ganz wichtig, ich verlinke Geno Pfeffer deine Kontaktdaten auch nochmal in den Shownotes, und es gibt auch die Möglichkeit bei dir, ein Erstgespräch zu buchen und wirklich mal auch persönlich mit dir zu kommunizieren über das Thema, und ich möchte da wirklich alle einladen zu sagen, ja, ich gehe den Schritt, auch wenn ich vielleicht denke, oh, mein Partner, meine Partnerin, wir haben gerade gehört, tu es allein für dich. Wenn du das Bedürfnis hast, tu es für dich. Du hast Geno Pfeffer hier erlebt, wie sie ist. Also ich empfehle sie blind weiter. Und ich wünsche mir, dass wir ganz viele E-Mails bekommen im Laufe der Zeit, wo Menschen uns schreiben, Mensch, mit der Podcast-Folge hat es irgendwie angefangen. Und dann habe ich das Thema für mich angegangen. Das würde mich total freuen.
Ja, super gerne. Und auch sonst, wenn es irgendwie Fragen im Nachgang gibt oder so, schick mir die gerne alle weiter. Da freue ich mich.
Mach ich. Ich danke dir, dass du da warst. Ich freue mich auf unser Wiedersehen. Und wünsche dir eine ganz, ganz gute Zeit. Danke für das tolle Interview.
Ich danke dir auch.
Ciao, ciao.
Vielen Dank. Bis dann.
Ach Mensch, ich bin noch ganz beseelt von diesem offenen und ehrlichen Gespräch. Es hat mir total Spaß gemacht und hoffe, du konntest dich an der einen oder anderen Stelle wiederfinden, konntest dir an der einen oder anderen Stelle etwas rausziehen, konntest ein bisschen Mut fassen, konntest einfach für dich oder auch in den nächsten Wochen, in den nächsten Tagen mal in dieses Thema eintauchen, egal ob mit dir oder mit deinem Partner oder deiner Partnerin in der Partnerschaft. Das würde mir total viel geben und Geno Pfeffer natürlich auch. Ich verlinke dir wie versprochen alles zu Geno Pfeffer in den Shownotes. Neben ihrer Möglichkeit, das Kennenlerngespräch zu buchen, verlinke ich dir natürlich auch noch ihren Podcast, den ich dir am Anfang schon angeteasert habe. Da kannst du noch mehr von ihr hören. Ich verlinke dir auch ihren YouTube-Kanal, da kannst du noch mehr von ihr sehen. Ihre Website, ihr Instagram-Kanal. Also du sollst alle Möglichkeiten haben, da Kontakt aufzunehmen. Ich freue mich gerade zu dieser Folge, zu einem Thema, was sonst ja immer gerne totgeschwiegen wird. Unheimlich über Feedback, also schreibt mir gerne an info@diefenbach-coaching.de und ja, würde sagen, ich freue mich auf die nächste Folge, sage tschüss, bis dann, dein Dirk, dein virtueller Abspeck-Coach von www.abspecken-kann-jeder.de.